Hallo, heute ist der 23. Februar 2015 und somit ist dieser Monat schon fast zu Ende und ich muss die Chance jetzt nochmal nutzen, aufzunehmen. Herzlich willkommen zur 8. Folge des Ausfasernd-Podcasts. Ich hoffe, ihr habt nicht allzu lange gewartet, aber ich denke, mehr als eine Aufnahme pro Monat bekomme ich irgendwie zeitlich gerade nicht gebacken. Ich danke jedenfalls vielmals für eure zahlreichen Kommentare beim letzten Mal und fürs Flattern und für Einträge und Nachfragen bei Ravelry. Hat mich sehr gefreut. Ich bin leider gegen Ende des Monats nicht mehr dazu gekommen, ausführlich zu antworten. Es tut mir sehr leid. Ich habe alles gelesen. Ich habe mich sehr gefreut und ich versuche das vielleicht dann doch nochmal nachzuholen. Und wenn nicht, seid mir bitte nicht böse. Mir fehlt irgendwie gerade ein wenig die Zeit. Hier ist irgendwie recht viel los. Aber das soll die heutige Aufnahme irgendwie nicht trüben, denn heute Abend habe ich mir irgendwie freigeschaufelt und es geht deshalb jetzt los mit der allerersten Rubrik. Heute kein Pechkeks, heute wieder ein Bio-Glückskeks. Also, fangen wir an und wir werden sehen, in welchen glücklichen Zeichen die heutige Aufnahme steht. Schauen wir mal. Im Schoße des Reichtums wirst du ausruhen können. Okay, alles klar. Ich werde also reich. Drückt bitte schön fleißig auf die Flatter-Buttons, damit ich ganz schnell reich werde und mich ausruhen kann. Nein, Spaß beiseite. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich zum Ausruhen, braucht man zum Ausruhen Reichtum? Ist ja eigentlich totaler Nonsens, oder? Ich habe immer das Gefühl, wenn man reich ist, dann hat man noch viel, viel schlimmere Sorgen. War nicht da letztens auch irgendwie so ein komischer Artikel in irgendeiner Zeitung, wo eine Frau so furchtbar gejammert hat, dass sie keine Nacht mehr ruhig schlafen kann, weil sie Angst hat, dass ihr Fitnessraum ausgeraubt wird? Ja, also ich werde mich bestimmt nicht im Schoße des Reichtums ausruhen, zumindest nicht des Finanziellen, wahrscheinlich eher, wobei mir einfällt, wenn man Reichtum, könnte man ja auch mit einem großen Wollreichtum übersetzen. Und dann kann man sich natürlich wirklich wunderbar ausruhen in einer Badewanne voll wunderbar flauschiger Garne oder Kammzüge. Ja, gut, man muss den Reichtum nur anders definieren, dann kann man sich wunderbar darin ausruhen. Vielleicht ist es auch einfach nur eine nette Familie oder gute Freunde, bei denen man immer willkommen ist. So viel dazu. Reichtum, finanzieller Reichtum bedeutet bestimmt nicht, sich auszuruhen. Jetzt muss ich erstmal die Kekskrümel beiseite räumen, weil die esse ich dann immer, wenn die Aufnahme rum ist, dann stärke ich mich immer mit den Glückskeksen und beruhige meine Nerven mit dem komischen, trockenen, zuckrigen Zeug. Naja, kommen wir zur zweiten Rubrik, bevor ich irgendwie komplett mich hier festlaber. Work in Progress. Was mache ich gerade? Ihr werdet kaum überrascht sein, dass ich immer noch am Fair-Alpaka-Kleid stricke. So langsam muss ich da mal irgendwie in die Puschen kommen, weil, ja, es sollte ja ein Teststrick für eine Freundin sein und die hat mittlerweile irgendwie schon wieder ganz viele Skizzen geschickt für neue Entwürfe, die sie gemacht hat und für die wir ja irgendwie auch noch Teststricks machen sollten und oder ja uns angeboten haben, sie zu machen oder auch machen wollen, wie auch immer. Ich werde jetzt mich mal stärker an dieses Kleid widersetzen und dann hoffen, dass die anderen Modelle, die sie entworfen hat, wenn sie dann die Schnitte davon aus London hierher geschickt hat, dass die dann irgendwie so simpel sind, dass ich dann vielleicht auch die ganze Umrechnerei zwar machen kann und machen muss, um irgendwie auf die Maschenproben zu kommen, aber ich dann vielleicht irgendwie Teile habe, die ich doch auf der Strickmaschine stricken kann. Weil auch da ist es ja dann ähnlich. Ich habe irgendwie ein Maschenverhältnis, breite Höhe und ich habe einen Schnitt und muss dann irgendwie gucken, wie ich meine Maschenprobe auf den Schnitt bekomme und ob ich und daraus dann so ein bisschen das Zusammenschreiben für eine Anleitung zum Nachstricken. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Die Idee wäre natürlich, dass sie uns ihre Schnitte nicht auf Papier schickt, sondern irgendwie in digitaler Form. Wir versuchen sie gerade irgendwie zu überreden, doch so ein CAD-Programm sich anzuschaffen oder so. Es gibt ja auch Open-Source-CAD-Programme und damit die Schnitte zu zeichnen, weil dann können wir hier einfach die Maschenproben dann in das CAD reinnehmen und den Computer sozusagen die Umrechnerei machen lassen. Oder aber, was ja so mein im Hinterkopf noch so ein kleines Projekt von mir ist, dass ich vielleicht selbst irgendwie programmieren lerne, haha, und dann versuche, einen Strickrechner auf die Beine zu stellen, der irgendwie mit Vektorgrafiken umgehen kann und quasi ich habe ein kleines Programm und ich packe in das Programm die Vektorgrafik, also den digitalen Schnitt und ich packe dann da meine Maschenprobe da rein und sag dann irgendwie Runden auf ganze Zahlen oder Runden auf, weiß ich nicht, gerade Zahlen, wenn ich jetzt ein Rippenmuster zum Beispiel habe oder Runden auf Fünferblöcke, wenn ich irgendwie ja ein Muster habe, je nachdem. Also sowas schwebt mir irgendwie vor, vielleicht. Ich hoffe, ich finde da irgendwie noch die Muße, das mal zu machen und zu lernen und ja, schauen wir mal. Was stricke ich noch? Ja, die Restesocken, die gibt's glaube ich als Titelbild, zumindest die Garne, die ich ausgewählt habe. Das ist die erste Mini-Challenge, die es im 15 Punkte aus 2015 gibt. Also das ist ja wie nennt man das denn, ein Programm, eine Aktion, Aktion war das Wort, von im Podcasting auf Deutsch Forum bei Ravelry, dass wir eben ein bisschen Stash abbauen und dafür wieder Punkte bekommen, eigentlich ganz analog zu der Aktion letztes Jahr, plus dass die Regeln ein bisschen abgespeckt wurden und es dafür jetzt so kleine Challenges gibt und die erste ist eben die Reste vom Feste, nennt die sich, gegen Aschermittwoch los, man sollte Reste verbrauchen und ich habe auch noch so ein paar Sockenwollreste hier rumfliegen. Und da habe ich ein paar zusammengesucht. Das Ding ist, es sollten mindestens 300 Meter sein. Das heißt, wenn ich 300 Meter zu Socken stricke, also sind irgendwie 85 Gramm oder so, dann werden das zumindest, obwohl ich ja Größe 41 für mich stricke, wahrscheinlich schon fast Kniestrümpfe werden. Aber das macht nichts, weil dann vielleicht stricke ich dann oben irgendwie noch einen hübschen Häkelkante dran oder so und habe dann mal so Socken, die man so aus so halbhohen Schnürstiefeln so oben rausschauen lassen kann. Finde ich eigentlich auch ganz hübsch. Muss ich mal schauen. Entscheidet sich dann. Jedenfalls habe ich angefangen. Ich stricke ja Socken grundsätzlich nur von der Spitze nach oben auf der Rundstricknadel und ohne Muster und ohne alles. Bin jetzt irgendwie, habe jetzt 5 cm gestrickt an beiden Socken und bin irgendwie auch langsam. Ja, was habe ich noch gemacht? Oder was mache ich noch? Was ist im Werden? Ein T-Shirt aus der zweiten Kone, die ich von diesem Baumwollseidegarn habe, wo ich den Paris-Sweater auch draus gestrickt habe. Da habe ich noch ein magentafarbenes Garn. Und das ist ja irgendwie so super dünn, dass ich das irgendwie mit winzigen Nadeln hätte stricken müssen oder total locker, wenn ich das per Hand hätte verstricken wollen oder halt doppelt nehmen. Wäre natürlich auch gegangen. Aber so habe ich das jetzt mit der Maschine gestrickt und das ist ganz, ganz wunderbar geworden. Ich habe jetzt die beiden, also das Vorder- und das Rückenteil fertig. Am Rückenteil hatte ich irgendwie ein paar Probleme. Da sind auch ein paar kleine Fehler drin, aber Oh, ja, das bleibt jetzt so. Auf jeden Fall sind die beiden Teile fertig, und müssen jetzt zusammengenäht werden und dann müssen die Ausschnittkanten noch irgendwie umhäkelt werden. Eigentlich hat das Ding auch einen normalen Halsausschnitt, wo man quasi in der Mitte Maschen abkettet und dann ja so auf beiden Seiten separat die Schultern strickt. Das habe ich irgendwie nicht hinbekommen auf der Strickmaschine und diese Festigkeit an Gestrick hätte ich mit der Hand, also dass ich das abgenommen hätte von der Maschine und dann mit der Hand weiter gestrickt hätte, das hätte auch nicht funktioniert, weil so fest und so kann ich mit dieser dünnen Wolle nie im Leben mit der Hand stricken. Also habe ich das jetzt einfach oben komplett gerade, das T-Shirt. Mal gucken, das wird dann wahrscheinlich so so eine Art U-Boot-Ausschnitt oder so, wie auch immer das heißt. Quasi, es gibt halt keinen Halsausschnitt. Geht dann irgendwie hoch. Schauen wir mal, wie das am Ende aussieht. Wenn nicht, kann ich das ja irgendwie doch nochmal aufribbeln und doch nochmal mit der Gebrauchsanleitung und YouTube und mich hinsetzen und schauen. Vielleicht finde ich ja doch eine Lösung, wie man Halsausschnitte macht auf der Strickmaschine. Aber jetzt, ich werde es erstmal zusammennähen und gucken, wie es aussieht. Und ich glaube, ich habe ja den Paris-Sweater gemacht und die Nähte sehen ja irgendwie auf diesem super feinen Gestrick echt nicht, sind ja echt mühsam. Ich glaube, ich werde dieses Mal probieren, das Ding einfach unter die Nähmaschine zu legen und mit der Nähmaschine zusammenzunähen. Mal schauen, ob die Nähte dann ordentlicher aussehen. Ja. Das sind die Sachen, die gerade im Werden sind. Die Strickmaschine habe ich jetzt erstmal wieder abgebaut, weil ich beschlossen habe, jetzt erstmal wieder das ist ja mein Zuschneidetisch, also das ist so ein Tisch, an dem ich im Stehen arbeite. Und wenn da die Strickmaschine drauf ist, kann ich halt nicht parallel irgendwie Sachen, Klamotten zuschneiden und nähen. Also musste sie jetzt erstmal abgebaut werden, wieder, damit ich mal wieder ein bisschen was nähen kann. So ein paar Schnitte mir parat gelegt und Stoffe und ja, werde jetzt erstmal wieder ein bisschen da weitermachen und dann die Strickmaschine irgendwann wieder vorkramen. So, mir doch egal, ich lasse das jetzt so. Was ist fertig geworden? Ja, nicht viel. Wie besagt, der Paris-Sweater für meine Schwester aus diesem dunkelblauen Baumwoll-Seidegarn. Den gibt es auch, den habe ich sogar schon im Gegensatz zu dem Alpaka-Kleid und dem Top habe ich das sogar schon bei Ravelry eingestellt, dass den Pulli. Ich finde das Ding einfach total klasse. Das ist ja, im Endeffekt ist der Paris-Sweater ja einfach nur ein Rechteck, ein langes Rechteck und ich habe dann irgendwie noch einen Bund dran gestrickt und dann zieht man sich das irgendwie so diagonal über den Kopf. Ich habe ja auch einen aus diesem Elfenwolle und Wolkenschafgarn mir mit der Hand gestrickt und ich finde das Teil super über einen schwarzen Rollkragenpullover gezogen. Es ist irgendwie, ja, wie so ein Polunder eben, aber halt irgendwie fällt halt locker und ja, finde ich super. Werde bestimmt nochmal einen für mich stricken. Ja, der ist fertig geworden. Der wurde jetzt zu meiner Schwester geschickt. Die fand ihn auch gut. Ich warte noch auf ein Tragefoto, wo sie drin steckt, damit ich dann sehe, ob er auch wirklich passt. Ja, dann habe ich so Kleinkram noch gemacht. Also eine Kissenhülle für meine Mama zum Geburtstag. Also mein Mann hat ein neues Handy bekommen und ich habe ihm eine neue Handytasche aus Filz dazu genäht. Das sind so zwei Kleinkramprojekte. Da hoffe ich, dass ich irgendwie, werde ich bald noch ein drittes oder ein viertes dazu machen und dann ist das auch, habe ich auch genügend Stoffe verbraucht, um mir einen Punkt zu geben für die 15-Punkte-Challenge. Und dann habe ich im Adventskalender von meinem lieben Mann einen Perlenwebrahmen gehabt und dann über die anderen Tage verteilt Perlen und Nadeln und Garn und so. Und das habe ich jetzt mal ausprobiert, weil also so Perlenweben ist ja wie diese komischen Bügelperlen oder auch wie Kreuzstich. Also so einfach, man hat ja so Pixel. Und damit kann man ja dann so Pixelgrafiken irgendwie ganz lustig darstellen. Und deshalb habe ich jetzt ein pinkfarbenes Perlenarmband mit dunkellila farbenen Space Invaders drauf. Und ja, ich finde das total toll. Ich werde, glaube ich, irgendwann noch mehr so eine irgendwie Computerspielgrafiken oder irgend sowas. Ich muss mal noch so ein paar Vorlagen finden oder so ein paar Pixelgrafiken im Netz mir suchen, die ich dann sozusagen als Vorlage nehmen kann für solche Sachen. Weil, also das Perlenweben ist irgendwie ganz nett. Macht Spaß. Vielleicht mache ich auch noch einen Gürtel oder so. So einen etwas breiteren, wo ich dann dieses Perlengewebte auf so einem Satinband aufnähe und dann im Rücken mit so schmalen Bändern, dann kann man das zubinden. Ja, das ist was. Und dann so ein hübsches 50er-Jahre-Kleidchen dazu mit schmalen Oberteil und Tellerrock und dann in die Taille ein Gürtel mit lauter kleinen, keine Ahnung, Raumschiffen oder Aliens oder ja, Daleks. Ja, ich glaube, ich mache Daleks da drauf. Ja, wie auch immer. Ich habe zu viele Projekte und zu wenig Zeit. So, jedenfalls habe ich noch ein Perlenarmband für mich fertiggestellt. Ja, mehr eigentlich auch nicht. Kommen wir also zur nächsten Rubrik, alles korreliert. So, jetzt habe ich erstmal eine Minute äußerst seltsames Gestammel gelöscht, was ich hier mir gerade angehäuft habe. Ich kann heute auch nicht reden, oder? Ja, alles korreliert. Zum Beispiel hat bei mir letztens korreliert die Folge der 109 der urbanen Spinnstube, in der es um, ja, so ein bisschen um Preisentwicklung für Strickmuster und Strickdesigns auf Ravelry geht, und da hat Siska von der verinnerlichten Unterdrückung gesprochen. Das fand ich so eine gute Redewendung, weil das passte irgendwie, ja, das entspricht wohl dem, was es wirklich ist, und außerdem korreliert das gerade total mit dem Buch, was ich gerade lese. Da geht es nämlich auch um die innere Stimme, also um das mit sich selbst reden oder auch das innere Ich, wie auch immer. Das ist jedenfalls das Buch Serenität, Anleitung zum Glücklichsein von Elektra Wagenrath. Nicht zu verwechseln mit diesem anderen Buch, Anleitung zum Unglücklichsein. Ich glaube, das ist ziemlicher Schrott. Ohne es gelesen zu haben, behaupte ich das jetzt einfach mal. Dieses Buch ist eher speziell. Ich pack dann irgendwie nochmal so ein Shownote zu der Internetseite von Elektra Wagenrath dahin, und ich, da ich es selber irgendwie nicht so richtig zusammenfassen kann, worum es eigentlich geht, lese ich euch einfach mal den Klappentext vor. Ich hoffe, das gibt keine Probleme. Also, ich hoffe, ich kriege jetzt keine Abmahnung deswegen, aber einen Klappentext darf man vorlesen, oder? Ich kann ja einfach ganz viele Konsonanten verschlucken, dann ist es nur in Auszügen. Die Tatsache, dass man im Kopf redet, bedeutet nicht, dass man denkt, sondern nur, dass man redet. Ohne dass wir es merken, reden wir mit uns selbst, zum Beispiel um rauszukriegen, was zu tun ist oder wie man sich im Alltag benimmt. Diese innere Stimme verwechseln wir mit bewusstem Nachdenken, ohne uns klarzumachen, dass Gespräche in unserem Kopf gar kein eigenes Denken darstellen, sondern nur eingebildetes Denken sind. Wir sind nicht die Stimme in unseren Köpfen, mit der wir gelernt haben, so mit uns zu sprechen, wie andere sich das vorstellen. Statt der selbstständigen Arbeit unseres Denkorgans zu vertrauen, klappern wir bei den wichtigen Entscheidungen im Vorderlappen des Großhirns, dem präfrontalen Kortex, mit ein paar alten, abgenagten Knochen und halten diese Geräuschkulisse für einen unverzichtbaren Aufwand, um weiterzukommen. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann lassen wir uns keine Zeit dafür, die Lösung zu finden. Stattdessen fragen wir ungeduldig bei unserem Gehirn nach, um die Denkprozesse zu beschleunigen. In Wirklichkeit denken wir mit angezogener Handbremse. Die Mehrheit der Leute sitzt in einem mentalen Käfig und ist damit glücklich, dass andere ihnen sagen, was sie zu denken haben. Sie sprechen lieber das in ihren Köpfen nach, was sie von anderen gesagt bekommen. Wir brauchen eine Revolution in den Köpfen. Ja, wie ihr merkt, ist das wohl ein eher philosophisches Buch. Es beschäftigt sich eben mit dem Denken und der Sprache und die Frau hat irgendwie ganz, ganz spannende Ansichten, die ich jetzt irgendwie nicht immer teile, aber dazu, dass eben die inneren Dialoge oder ja auch Selbstgespräche, die ja irgendwie viele Menschen führen, ja eigentlich eher ein Teil des Problems sind und nicht irgendwie zur Lösung des Problems beitragen. Ist jedenfalls ganz spannend, ist irgendwie auch ganz spannend, der Frau auf Twitter zu folgen. Da postet sie auch immer ganz fleißig irgendwelche Sachen. Es ist, ich lese ja relativ wenig philosophische Literatur. Und das ist so das erste Mal, dass ich irgendwie wirklich zeitgenössische Philosophie lese. Sofern es sich irgendwie überhaupt um Philosophie handelt. Ich habe keine Ahnung. Es ist ein Buch, es ist kein Roman, es ist ein Sachfach-irgendwas-Buch. Also keine, ja. Es ist unterhaltsam. Und es ist irgendwie mal was anderes. Es ist so mal in Sachen Lebensratgeber, wo man das vielleicht auch ein Stück weit einordnen kann, so nicht so dieses stell dich vor den Spiegel und sage dir selbst, dass du whatever bist. Sondern es geht einfach darum, stell dich vor den Spiegel und sprech einfach gar nicht mit dir selbst. Und ich glaube, das ist irgendwie ein ganz guter Ansatz. Sie kommt dann auch noch auf diesen Flow-Zustand zurück. Den kennen wir ja vielleicht auch so, wenn man so, das ist ein wunderbarer Zustand, den man irgendwie leider viel zu selten erreicht, also ich zumindest, wo man so komplett in seiner Arbeit oder in seiner Tätigkeit aufgeht und eigentlich überhaupt nicht darüber nachdenkt, was man gerade tut, sondern einfach nur macht und Raum und Zeit um sich herum auch ein Stück weit vergisst und so richtig im Fluss ist und im Werden das was man auch immer gerade produziert. Also das kann irgendwie beim Stricken oder beim Spinnen passieren. Das kann aber auch, wenn man zeichnet, kann natürlich auch irgendwie, ja, also ich habe das früher, zu Schulzeiten hatte ich das irgendwie ganz häufig, wenn wir Matheaufgaben, richtig komplizierte Kurvendiskussionen in der Oberstufe gemacht haben. Da konnte ich mich richtig drin verlieren. Das war, ja, so ein richtiger Flow, wenn man dann in diesen Aufgaben war und irgendwie habe ich mir bloß damals natürlich nie getraut, irgendjemandem zu sagen, dass mir Mathe unglaublich viel Spaß macht. Es war dann einfach, ich habe mich dann immer rausgeredet mit, es fällt mir leicht, ne? Ich habe keine Probleme, das zu machen und ja, in Wirklichkeit habe ich einfach zu Hause gesessen und nur aus Spaß irgendwie sämtliche verfügbaren Abi-Aufgaben von allen Jahrgängen vor mir alle nachgerechnet und alle Übungsaufgaben, die ich irgendwo bekommen habe. Weil es hat einfach Spaß gemacht. Und beim Studium gab es das dann auch, wenn man so ja im Modellbau zum Beispiel, wenn ich Modelle gebaut habe und dabei ein Haus quasi entworfen habe, ohne darüber nachzudenken. Also wenn man einfach nicht so verkopft an den Entwurf rangeht und sagt, ja, ich brauche irgendwie hier ein Badezimmer und es muss so und so viele Quadratmeter groß sein und dann brauche ich das und dann sind die funktionalen Abhängigkeiten irgendwie so, sondern wenn man so ganz frei war und erstmal ja einfach einfach eine Hülle konstruieren konnte erstmal und sich überlegen sollte, wie soll das Gebäude aussehen, welche Raumfolgen hat man so, wie stellt man sich das vor, wenn man durch das Gebäude durchgeht, wie sollen Licht- und Schattenverhältnisse sein und das Ganze dann irgendwie ja aus Wellpappe, was halt leicht zu schneiden ist, irgendwie versucht im Modell dann zusammenzubauen. Das ist auch so ein Zustand, wo ich dann in diesen Flow geraten kann. Ja. Jedenfalls geht es darum, eben auch in diesem Buch dieses einfach sein Denken und seine innere Stimme auszuschalten. Und natürlich nicht das Denken, sondern das Denken in Anführungszeichen, also dieses mit sich selbst reden, sondern einfach, dass man sein Gehirn einfach machen lässt, so wie wenn man in diesem Flow ist, dann arbeitet das Gehirn ja die ganze Zeit, aber man führt keinen inneren Monolog und wie man ja in diesem Zustand merkt, ist man dann viel produktiver, als wenn man irgendwie sich sein Tun quasi in seinem Kopf die ganze Zeit kommentiert. Ich weiß nicht, ob ihr das auch manchmal macht, dass ihr irgendwie euch selbst irgendwie so wie über die Schulter schaut, wenn ihr irgendeine Sache macht und dann so innerliche Kommentare abgibt. Und das ist natürlich in diesem Flow-Zustand eigentlich überhaupt nicht. Und man schafft trotzdem mehr. Also einfach mal die innere Klappe halten. So, das war mein Beitrag heute zu Alles korreliert. Eigentlich eher eine Literaturempfehlung. Aber die passte eben auch gerade irgendwie auch zu diesem, ja, innere verinnerlichte Unterdrückung oder ja, so eine verinnerlichte Selbstausbeutung aufgrund von irgendwelchen moralischen Grundsätzen oder Traditionen, die man meint, irgendwie aufgeschnappt zu haben oder auch irgendwie anerzogen bekommen hat. Ja, dann komme ich zur nächsten Rubrik. Das ist meine in der letzten Folge neu eingeführte Rubrik. Ich habe noch gar keinen richtigen Namen dafür. Der wird sich irgendwie noch finden, weil das Ganze ist auch so ein Work in Progress. Das ist auch so ein ich mache mir da so meine Gedanken und versuche da so ein bisschen ja was für mich zu finden, wo ich irgendwie weitermachen möchte in Sachen Mode, weil mich das, also das Thema Mode interessiert mich eben, und aber so wie die Mode und das ganze Textilindustrie Produktionsfeld jetzt ist, geht's halt gar nicht. Und ja, ich beziehe euch einfach in diesen Denkprozess oder in diesen in meine Überlegungen und in meine Pläne, die ich vielleicht hoffentlich entwickle, mit ein. Wie ihr hört, es gibt im Moment eigentlich noch nichts Neues. Das letzte Mal habe ich ja über dieses Dilemma gesprochen, ja, der ganzen textilen Produktion. Habe versucht, irgendwie alle Felder irgendwie zu beleuchten. Habe ganz viele Kommentare von euch bekommen, wo ihr dann auch irgendwie geschrieben habt, wie ihr versucht, auch dieses Thema irgendwie anzugehen und zu sagen, ja, ich versuche eben im Rahmen meiner Möglichkeiten irgendwie fair hergestellte Klamotten zu kaufen oder ich kann mir vielleicht fair hergestellte Klamotten nicht immer leisten, deshalb kaufe ich irgendwie Secondhand und trage meine Sachen so lang wie möglich und flicke und repariere sie oder ich nähe sie selber und kaufe dann irgendwie Bio-Baumwolle oder also ganz viele Ansätze. Es geht ja auch nicht darum, dass irgendwie jeder soll natürlich das leisten, was er leisten kann oder sie, weil das ist einfach so ein krankes, kaputtes System und aus dem kann keiner von uns einfach von heute auf morgen ausbrechen. Also ich denke nicht, dass es irgendjemanden da draußen gibt, der irgendwie eine komplette textile Selbstversorgung durchzieht. Angefangen vom Spinnen, Weben, Stricken, Ja, also wenn es so einen Menschen gibt, wäre ich sehr daran interessiert, von ihm irgendwie zu hören oder über ihn was zu lesen. Das würde mich sehr interessieren, aber ich denke, das ist keine Möglichkeit für die breite Masse. Die meisten von uns gehen ja irgendwie auch noch einer ja, irgendwie gearteten Erwerbstätigkeit nach oder einer Pflegetätigkeit oder ja, Studium, irgendwas. Also unser Lebensinhalt besteht ja nicht darin, irgendwie für unsere Kleidung zu sorgen, sondern eigentlich ist das eher ein Aspekt unserer Freizeitgestaltung oder unserer Art, wie wir gern leben wollen. Aber also eine komplette textile Selbstversorgung stelle ich mir jetzt irgendwie als einen absoluten Fulltime-Job vor. Jedenfalls war es interessant zu lesen, die Strategien, die ihr so habt, und ja, und auch irgendwie, einige haben mir ja auch angesprochen, dass es ja auch Unsinn wäre, wenn jetzt alle ihre Sachen wieder selbst herstellen würden, weil dann würde man natürlich auch, klar, so Arbeitsteilung steigert natürlich auch die Produktivität. Und es ist ja auch Unsinn, wenn jetzt irgendwie jeder zu Hause eine eigene Nähmaschine stehen hat, weil, naja, die meiste Zeit über, das ist im Endeffekt genauso Unsinn, wie die meisten Leute ja ein eigenes Auto haben, was irgendwie zu, weiß ich nicht, 90% der Zeit einfach nur irgendwo rumsteht. Und ich meine, mit der eigenen Nähmaschine ist das natürlich auch so. Also meine Maschinen sind jetzt auch irgendwie, ja, erstmal, ich glaube, die letzten 2 Monate rumgestanden und wurden überhaupt nicht genutzt oder ganz wenig genutzt. Und dann ist eben so der Gedanke, gut, ich mache das als ein ziemlich exzessives Hobby, aber das ist natürlich nicht die Lösung für die Allgemeinheit, dass irgendwie in jedem Haushalt doch irgendwie eine Nähmaschine rumsteht, und zwar irgendwie wirklich 95% der Zeit tatsächlich nur ungenutzt rumsteht, sondern irgendwie wäre es ja doch effektiver, das irgendwie zu teilen. Trotzdem, ja, also so eine Art Arbeitsteilung in irgendeiner Form zu erreichen. Und trotzdem keine großindustrielle Produktion, also so eine Art Zwischenweg zu finden zwischen der ich mache alles selber und dem ich kaufe meine Klamotten bei H&M und mir ist egal, wer die genäht hat, sondern ja, so eine, vielleicht auch eine regionale Produktion, die dann dadurch irgendwie preiswerter gemacht wird. Nicht, dass ich irgendwie die Lohnkosten drücke oder die Umweltstandards extrem senke, sondern die vielleicht preiswerter gemacht wird, dadurch, dass ich zum Beispiel einen Teil einfach selber mache. Also nicht alles, aber dass ich zum Beispiel oder dass ein Teil dann eben auch automatisiert funktioniert. Dass es Technik, dass wir irgendwie die Technik viel stärker einbeziehen in die Textilproduktion. Weil man muss ja sagen, die, ja, ein bisschen ist ja der Stand der Technik dort auch stehen geblieben, habe ich immer so das Gefühl. Wir haben jetzt irgendwie so tolle, tolle 3D-Scanner, die ja eigentlich auch erschwinglich sind. Also man stellt sich jetzt mal vor, es gibt irgendwo, also so stelle ich mir jetzt vielleicht die Zukunft vor. Wenn man einkaufen geht, heißt das nicht mehr, ich gehe irgendwie in einen Laden und suche mir aus 100 T-Shirts das raus, was irgendwie am wenigsten schlimm an meinem Körper hängt, sondern ich gehe in einen Laden und stelle mich irgendwie in Unterwäsche in eine Kabine und werde 3D abgescannt und kann dann irgendwie am Computer zusammenstellen, welche Farbe sollen die Ärmel haben, wie weit soll das T-Shirt werden, soll dann Druck drauf oder nicht. ja, wie lang soll es sein, welchen Halsausschnitt und so weiter. Stell mir das quasi so am Computer zusammen und dann werden da die Schnittmuster daraus generiert, die dann auch ja auf diesen jeweiligen gescannten Körper eben auch passen. Und diese gescannten Schnittmuster werden dann wiederum irgendwie ich weiß nicht, Laser gecuttet oder irgendwie sowas, und nachher kriege ich diese ausgeschnittenen Schnittmuster, die irgendwo maschinell, also oder nicht die Schnittmuster, sondern die ausgeschnittenen Stoffteile nach Hause geschickt, und kann dann überlegen, ja, nähe ich die selber zusammen oder gebe ich die irgendwo hin zum Nähen, oder auch ich kann dann irgendwie für einen gewissen Aufpreis die dann auch direkt fertig genäht bekommen. Also so eine, dass es so eine Möglichkeiten gibt, die Produktion mehr mit der Technik zu verknüpfen und dadurch aber auch so ein bisschen individueller zu machen. Also was die Farben und was die Passformen anbelangt. Und irgendwie, ja, unabhängiger von irgendwelchen Standardgrößen zu werden, die eigentlich an keinen Körper so wirklich gut passen. Ja, und dann eben auch so ein Stück weit dann selber machen, mit als Option in den Kauf vielleicht mit einarbeiten. Das wäre so ein ganz grob so eine Richtung, die ich mir vorstellen könnte, wie sich das vielleicht irgendwann mal darstellt. Also ich rede jetzt nicht irgendwie von den nächsten 5 Jahren, weil das ist irgendwie utopisch, aber vielleicht in 50 Jahren, ich weiß es nicht. Gut, wenn ich irgendwie versuche, gesund zu leben und Sport zu treiben, könnte ich das ja vielleicht sogar noch erleben, wie die Produktion in 50 Jahren aussieht. Schauen wir mal. Ich werde diese Folge des Podcasts auf Wiedervorlage am 23. März 2065 legen. Ja, jedenfalls so meine vagen Gedanken und Ausführungen und Spinnereien in eine neue Art der textilen Produktion. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch Ideen dazu. Lasst es mich wissen. Ich würde mich freuen. Ich bin aber noch nicht wirklich weit gekommen. Also ich weiß noch nicht, was ich jetzt irgendwie mit meinen Erkenntnissen anfangen werde. Das wird sich rausstellen. Ich denke, ich werde irgendwie berichten, und ja, wenn ich irgendwann einfach gar nichts mehr dazu sage, dann war das irgendwie wieder mal so eine Spinnerei von mir. Dann habe ich das zu den Akten gelegt. Jedenfalls wollte ich noch berichten, dass ich am Samstag auf einer Stoffmesse hier in Hamburg war. Das war so eine Art Stoffmarkt, viele so kleine Läden und aber auch Stoffe.de, das ist ja eher ein Riese, waren da, und ich weiß gar nicht, bin da eher zufällig drauf gestoßen, und dann da wir sowieso in der Ecke waren und an diesem Wochenende auch ein Auto ausgeliehen haben, weil das war irgendwie sehr abgelegen in Hamburg, also nicht so mit dem Öffentlichen gut zu erreichen, habe ich meine Familie da überredet bekommen, doch da mit mir hinzugehen. Und ich habe dann irgendwie mein Sohn noch ein wenig bestochen und bisschen bunten Stoff für ihn gekauft, um ihm irgendwie T-Shirts zu nähen. Den durfte er sich dann aussuchen, und dann war er auch irgendwie glücklich und hat seinen, was war's, irgendwie roten Stoff mit fliegenden Drachen, fliegende Drachen, die in einem Piratenkostüm stecken, auf rotem Grund. Ich glaube, so in etwa sah das aus, was er haben wollte. War irgendwie ganz spannend, vor allem, weil für mich war es irgendwie so, ziemlich krass, dass gefühlt 70% der Stoffe, die dort verkauft wurden, irgendwie Kinderstoffe waren. Also so, ja, wie gesagt, diese bedruckten Jersey-Stoffe mit den wildesten Mustern, die auch alle irgendwie ganz, ganz furchtbar süß und hübsch sind. Und ja, dann viele auch so Baumwollstoffe bedruckte, weiß nicht, die so für den Deko-Bereich wahrscheinlich eher so geeignet sind und weniger. Also mir persönlich hat so ein bisschen was an erwachsenem Bekleidungsstoff gefehlt. Also da war irgendwie sehr wenig da. Und das bisschen, was ich da so gesehen habe, war auch wirklich ja, also nichts Besonderes. Und ich weiß nicht, irgendwie wahrscheinlich nähen doch, also dieses Nähen und selber machen ist ja immer noch irgendwie ziemlich hip und offensichtlich werden halt tatsächlich irgendwie in Deutschland hunderte von Kinder-T-Shirts und Kosmetiktäschchen pro Tag genäht. Zumindest hat das Angebot an Stoff das so hergegeben. Ja, von daher habe ich irgendwie jetzt auch nicht ohne Ende eingekauft, weil ja, war ja nichts für mich dabei. Also ich hatte so ein bisschen gehofft, dass vielleicht auch so Firmen da sind, die vielleicht auch mal so einfach spezielle Kleiderstoffe auch haben. Also ja, spezielle Walkstoffe, die jetzt nicht irgendwie rot mit türkisen Tupfen oder so sind, das gab's auch, sondern einfach so, ja, mal besondere Qualitäten, aber das war dann eher nicht so der Fall. War jetzt irgendwie nicht schlimm, aber war irgendwie, fand ich ganz auffällig. Ja, ich glaube, ich habe irgendwie genug gelabert. Ich bin heute irgendwie, glaube ich, ziemlich ins Plaudern gekommen. Was vor allem daran liegt, dass ich irgendwie nicht so viele Themen hatte. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und ihr hört beim nächsten Mal wieder rein. Ich denke, die nächste Folge gibt es dann wieder im März zu hören. Ich freue mich, wenn ihr kommentiert oder mir auch Nachrichten schickt. Das könnt ihr tun auf Ravelry. Da ist mein Nickname Damned Snob. Ihr könnt mir auf Twitter schreiben, da bin ich auch Damned Snob. Ihr könnt unter dem Blog schreiben, also unter diesem ja, Podcast-Blog schreiben, das ist ausfasernd.podigy.io. Oder ihr könnt mir eine Mail schreiben und da ist die Adresse ausfasernd@mail.de. So, das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.